Das Märchen der Gerechtigkeit. Gespräche über Sexismus und Co. in Kunst und Kultur.
Sabrina, was machst du eigentlich, wenn du so richtig wütend bist?
Wenn ich so richtig wütend bin? Das ist eine gute Frage. Also früher als Kind, kann ich mich auf jeden Fall erinnern, da habe ich manchmal Sachen umgetreten oder umgeworfen. Ich habe tatsächlich mal einen Stuhl umgeworfen bei meinen Eltern und dann ist der aufs Laminat geknallt und der hatte auch so eine Ecke, so eine spitze Ecke. Und dann ist einfach das Laminat kaputt gegangen, weil ich war wütend, weil ich nicht auf den Kindergartenspaziergang durfte. Also ich war, glaube ich, ein wütendes Kind. Also sowas habe ich mal gemacht als Kind. Aber als erwachsene Person fällt mir jetzt nicht, auch wenn ich wütend bin, schreibe ich wütende WhatsApp-Nachrichten meinem Freund oder meinen Freundinnen, um mich darüber aufzuregen. Vielleicht.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich bin nämlich auch eigentlich jemand, der selten seine Wut sehr stark nach außen zeigt. Ich weiß nicht, ob das so ein Teil auch weibliche Sozialisation ist, einfach dieses Unterdrücken von Wut. Bei mir äußert sich Wut dann eben auch meistens darin, dass ich anfange zu weinen. Ich bin so eine richtige Person, die dann losweint, wenn sie wütend ist. Aber ansonsten auch definitiv, ich schreibe sehr vielen Leuten, wenn ich wütend bin oder mache wütende Sprachnachrichten.
Ja, also ich glaube, ich äußere es einfach nicht so laut, wie ich es früher als Kind getan habe, bis mir dann Leute gesagt haben, sei nicht so frech.
Ja, es ist, also weibliche
macht
Wut
man
ist,
nicht.
Weibliche Wut ist ziemlich tabuisiert und ich glaube, darüber sprechen wir heute auch ein bisschen. Willkommen beim Podcast Das Märchen der Gerechtigkeit. Wir sind Laura und Sabrina, heute in
Hallo.
Etwas kleinerer Form.
Laura hat sich die Performance Female Splatter von dem Kollektiv 4D angeschaut. Ich wollte eigentlich auch mitkommen, aber ich konnte leider nicht. Und ja, aber dafür sitzen wir jetzt hier im Podcast zusammen und ich frage dich mal ein bisschen aus, wie so das Stück war. Erstmal, worum ging es in dem Stück?
Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Das war mir am Anfang nämlich auch nicht so ganz klar. Also beworben wurde Female Splatter als wilder Tanz- und Theaterabend. Das war es auch auf jeden Fall. Es wurde viel getanzt, es wurde auch viel gespielt. Es war im Kulturdepot Dortmund, also ein Veranstaltungsort der freien Szene. Und beworben wurde das Ganze als ein Crossover-Genre-Mix aus Graphic Novel, Horror, Splatter und Mockumentary, das auf Bühnenperformance trifft. Auf der Bühne waren vier Performerinnen. Das waren Pia, Alena Wagner, Birgit Götz, Sandra Wickenburg und Cordula Hein, die getanzt und gespielt haben. Unterstützt wurden die dabei von Videoprojektionen über einen Beamer und Musik, was ich sehr besonders fand. Du kannst es ungefähr so vorstellen, der Saal im Depot, da wurde die Bühne nicht benutzt, sondern die Stühle waren an die Ränder geschoben und die vier Performerinnen haben dann in der Mitte des Raumes performt. Das hatte für mich eine ganz andere Intimität als ein Spiel auf der Bühne, weil man auf der einen Seite sehr nah an den Performerinnen dran war. Sie sind auch teilweise in die Stuhlreihen reingekommen. Und auf der anderen Seite hatte es aber auch schon fast so eine voyeuristische Sicht auf diese vier Frauen. Also man hat sich schon sehr als Beobachter gefühlt und auch wahrgenommen, weil man eben diese leicht erhöhte Position hatte, dort gesessen hat und alles direkt vor einem stattgefunden hat.
Aber war es auch, hat es sich so angefühlt, als wärt ihr so mit da drin und würdet auch in irgendeiner Art mit interagieren, als weil dadurch, dass ja diese Guckkastensituation aufgebrochen ist, da kann man sich ja irgendwo immer noch so ein bisschen distanzieren zu dem, was auf der Bühne gespielt ist, einfach auch durch die räumliche Distanz. Wie war da eine Interaktion oder wie hat sich das so angefühlt?
Teilweise, also immer sehr episodenhaft. Es gab immer eine wiederkehrende Episode einer Quizshow. Da hat man sich sehr involviert gefühlt in die Performance selber. Aber auch bei den Episoden, in denen zum Beispiel viel getanzt wurde, dadurch, dass man diese Nähe zu den Performerinnen hatte, konnte man sich nicht da rausziehen und nicht isolieren. Man war Teil davon und man war aber auch ganz klar beobachtender Teil. Also man hatte nicht das Gefühl, man spielt mit, sondern man sitzt da vielleicht auch aus einer wertenden Position. Also zumindest ist das bei mir so rübergekommen. Ich habe mich teilweise sehr so gefühlt, als würde ich jetzt gerade jemandem zugucken bei einer sehr intimen Sache und eigentlich vielleicht sollte ich gar nicht dabei sein. Also das waren Gefühle, die ich währenddessen teilweise hatte. Das Stück ist auf jeden Fall konzipiert als ein feministischer Blick in und auf gesellschaftliche Abgründe, in dem sich Gefahren und Risikobereiche zeigen. Es geht viel um Angsträume, Ausdruck von Geschlechterkonstruktionen. Und für mich zentral rausgesprungen sind auf jeden Fall patriarchale Strukturen im Kulturbetrieb und fehlende Solidarität oder Konkurrenz unter Frauen.
Okay, das klingt auf jeden Fall spannend und auf jeden Fall auch voll so der Themenbereich, den wir hier immer in dem Podcast so auch umfassen. Und du hast auch die Performerin nach der Vorstellung getroffen, oder?
Ja, stimmt. Ich durfte die 4 Performerinnen nach dem Stück interviewen. Und dann habe ich sie einfach gefragt, um was es in Female Splitter geht.
Dann hören wir doch da mal rein.
Also ich bin Pia Alena Wagner. Für mich geht es in Female Splitter darum, Angstfantasien umzudrehen, mit denen wir als Frauen bzw. als Flinter aufwachsen, die immer wieder repräsentiert werden in Krimis, in Nachrichten und so weiter. Es gibt immer die verschwundene Frau, das verschwundene Mädchen und so weiter und so fort. Und das aber aus einer sehr speziellen Perspektive, die wir einnehmen als, also in der wir uns auch bewusst sind als weiße deutsche Frauen in einem gewissen Alter, die auch ein gewisses Privileg natürlich haben und so weiter.
Ich bin Birgit Götz, ich bin ein Teil von 4D. Ja, im Prinzip, Pia, du hast alles gesagt. Also vielleicht noch die Wut, ne, die unter all dem liegt und die Perspektive, die sich damit verbindet in all diesen Wellen von Feminismus und von Definition von Weiblichkeit.
Ich bin Sandra Wickenburg. Ich arbeite viel auch präventiv zum Thema sexueller Missbrauch. Auch aus der Perspektive kann man Female Splitter beleuchten. Wut, Angsträume, das haben meine Kollegin schon gesagt. Und auch so ein bisschen patriarchale Strukturen, patriarchale Kommunikation. Darum geht es durchaus auch. Und das auch Frauen, die übernehmen, teilweise.
Cordula Hein, ich fand an dieser Produktion spannend, also dass wir sehr unterschiedliche Frauentypen auch sind. Das haben wir auch in der Arbeit gemerkt, dass wir ganz unterschiedliche inhaltliche, aber auch künstlerische Herangehensweisen haben. Ja, die auch ins Stück eingeflossen sind oder in unsere Performance eingeflossen sind. Und ja, sich einfach auch mal zu trauen. Also es ist ja immer so ein bisschen so ein Frauenstück. Wollt ihr das wirklich machen? Ist es nicht anstrengend? Und es einfach mal zu tun. Und das war auch manchmal anstrengend. So mit, wo wollen wir denn genau hin? Und was ist denn jetzt der Schwerpunkt? Aber ja, wir haben uns da gut zusammengegroovt. In unserer Unterschiedlichkeit auch und auch mit dem Altersgefälle, also so ein paar Jahre Altersunterschied, machen auch an manchen Stellen einen sehr, sehr unterschiedlichen Blickwinkel und das war toll.
Was ich mir jetzt hier notiert habe oder was mir direkt ins Ohr gesprungen ist, bei dem, was die Performerinnen erzählt haben, war das erste Thema Angstfantasien. Inwieweit kam das denn vor in dem Stück oder wurde das dargestellt?
Angstfantasien? Ja, das stimmt. Also mir springt da direkt eine Episode aus dem Stück wieder in den Kopf, wo es um Safety-Kits ging für Frauen. Also es war eine Episode, wo es quasi um das perfekte Safety-Kit ging, um dich vor sexuellen Übergriffen zu schützen. Da wurde dann in dem Fall auch sehr ironisch das abgehandelt, dass es überhaupt diese Notwendigkeit dafür gibt, so ein super tolles Safety-Kit zu haben. Und das wurde dann in so einer sehr kapitalistischen Manier beworben, dass es eben das perfekte Tool sei, um dich vor sexuellen Übergriffen zu schützen. Ja.
Okay.
Ich weiß nicht, ob dir das als Antwort reicht.
Ja, schon. Ich bin auf jeden Fall mega traurig, dass ich das Stück nicht sehen konnte. Aber es ist auf jeden Fall spannend, darüber zu sprechen. Und ich meine, das geht ja auch wieder, dieses Safety-Kit und sexuelle Übergriffe, das geht ja auch wieder Hand in Hand mit patriarchalen Strukturen.
Ja, also für mich war tatsächlich auch einfach dieser Fokus auf die patriarchalen Strukturen, das war für mich, glaube ich, einer der bedeutendsten Inhalte der Performance. Also ich glaube, die Performance hat einfach sehr viel geboten und ich glaube, jede Person, die diese Performance gesehen hat, kann sie anders interpretieren und kann vielleicht das auch anders auf ihr Leben anwenden und würde deswegen wahrscheinlich auch andere Dinge in den Fokus rücken. Deswegen fand ich es auch so spannend, die Performerin zu fragen, was für sie Female Splatter bedeutet. Für mich hat es direkt gecatcht, schon im Intro, in der ersten Videoprojektion. Da ging es viel um den Begriff Stutenbissigkeit, also dieses typische, ja, fast schon altmodische Wort, um so weibliche Konkurrenz zu bezeichnen. Und eben auch viel um den Kulturbetrieb an sich und wie der Kulturbetrieb patriarchale Strukturen fördert und eben auch Frauen Teil dieser patriarchalen Strukturen im Kulturbetrieb werden. Das Beste war daran wirklich, als dann einfach vom Kulturbetrieb als Höllenschlund gesprochen wurde. Das fand ich sehr eindrucksvoll.
Haben die Performerinnen auch was zu diesen patriarchalen Strukturen gesagt oder vielleicht ihre eigenen Erfahrungswerte? Weil dadurch, dass sie ja im Kulturbetrieb agieren als Performerin, haben sie was dazu erzählt?
Ja, das haben sie auf jeden Fall. Ich habe die Performerinnen gefragt, wie sie selber patriarchale Strukturen im Kulturbetrieb wahrnehmen oder auch vielleicht, wie sie damit umgehen. Und was sie dazu gesagt haben, das hört ihr jetzt.
Ich habe spontan die Antwort, dass ich mich davon so gut wie möglich fernhalte. Also eigentlich, wenn ich merke, das ist was, wo ich überhaupt nicht mit umgehen kann, weil da kann ich nicht mit umgehen, mit so einem Machtgefälle und so einem Niedermachen und Kleinmachen. Erstmal egal, ob von Männern oder von Frauen, da bin ich nicht dabei, bleibe ich weg. Und als Freie kann man sich das ja dann aussuchen. Also wenn es irgendwie geht, geldmäßig. Genau. Also
es ist tatsächlich wirklich so, dass alle vier, die wir hier sitzen und auch unsere Regisseurin und auch die Katlina Reinhardt, die Videos gemacht hat, wir kommen alle aus der freien Szene. Wir haben natürlich alle auch mehr oder weniger und immer mal wieder mal mit städtischen Strukturen und Häusern zu tun. Aber wir suchen uns das aus. Das ist natürlich ein totales Privileg, was aber auch Unsicherheit mit sich bringt, weil wir natürlich auch gucken müssen, wie wir unsere Projekte reinkriegen, um davon leben zu können. Aber dennoch, klar, wir sitzen alle nicht in einem Ensemble am Schauspielhaus, Höbbeldi-Böbs irgendwo, und müssen das machen, was man uns sagt und müssen in diesen Strukturen funktionieren. Und dass wir alle das so gewählt haben, kommt auch nicht von ungefähr. Und dass wir da alle auch kritisch drauf gucken, kommt aus einem Erfahrungswert, weil wir natürlich sehr genau darum wissen, dass es diese Strukturen gibt. Und natürlich hat jede von uns auch mal in einem Projekt gesteckt, wo solche Strukturen hochgeploppt sind und auch Thema waren. Aber sowas macht man halt einmal und dann macht man so eine Arbeit halt nicht nochmal in diese Richtung. Ne, das möchten wir nicht. Also wenn ich euch das stellvertretend sagen kann.
Nein.
Machen wir das nicht, so möchten wir nicht arbeiten.
Ja, die Antworten sind auf jeden Fall interessant. Auch interessant, dass sie eben alle angesprochen haben, dass sie ja in der freien Szene tätig sind und dadurch diese Strukturen umgehen können. Also das ist wirklich wie so eine, ja, so was Festgefahrenes ist in den festen Häusern, Theaterhäusern, Opernhäusern. Das ist auf jeden Fall auch interessant und dass man aber ja auch eben Luxus so sagen kann, okay, in der freien Szene, da kann ich mich von solchen Leuten einfach fernhalten und ich kann diese patriarchalen Strukturen aufbrechen, indem ich halt, ja, Flinter in meinen Stücken einbeziehe oder halt Menschen einbeziehe, die halt über diese Strukturen nachdenken, die reflektieren und sowas ja auch in die Produktion, in die Performances mit einbeziehen. Das ist ja auch wieder was ganz anderes als auch andere Möglichkeiten, die du, was du als Performance machen kannst, denke ich mal, als was man jetzt an einem festen Haus dann machen könnte, ne?
Ja, das stimmt. Und vor allem, ich glaube, um überhaupt erstmal in der Position sein zu können, dass man sagt, ich bin in der freien Szene, ich suche mir aus, mit was und mit wem ich arbeite und wie ich mit mir umgehen lasse. Ich glaube, dafür braucht man auch sehr viel Selbstbewusstsein oder sehr viel Selbstwertgefühl. Und ich glaube, dass vielleicht auch gerade junge Schauspielerinnen oder KünstlerInnen sehr oft in der Position sind, in der sie sich vielleicht nicht trauen, sich den sexistischen Anweisungen eines Regisseurs zu widersetzen, der ihnen sagt, nein, du musst es jetzt aber so machen und spiel das mal ein bisschen mit ein bisschen mehr Sex-Appeal und zieh dich mal ein bisschen mehr aus und stell dich mal nicht so an und wir machen das doch hier alle so. Ich glaube, dass da sich teilweise echt Abgründe auftun. Ich komme ja persönlich nicht aus dem Theater. Ich habe auch normalerweise nicht viel mit diesen festgefahrenen Strukturen zu tun. Sabrina, du machst schon länger Theater, aber glaube ich auch eher in so einer freieren Szene. Wie sieht das bei dir aus? Hast du da irgendwelche Erfahrungen schon mal mitgesammelt?
Ja, genau. Also ich bin an einem Laientheater. Also wir sind alle Nicht-Professionelle, die da spielen, die das Ganze drumherum machen. Das heißt, wir kriegen alle kein Geld, die im Vorstand sitzen, also die Spielzeit organisieren, Finanzen machen, die spielen, Regie machen. Keiner kriegt dafür. Also ein paar kriegen Aufwandsentschädigung, so wie Regie. Aber sonst machen wir es halt alle in unserer Freizeit. Dadurch sind wir auch alle, also es hat vielleicht mal Momente gegeben, wo dann eine Machtposition ausgenutzt wurde und das ist immer direkt aufgeflogen und die Leute wurden aus dem Verein geworfen. Also ich glaube, dass wir sind auch nochmal ganz andere Leute als jetzt an so einem großen Theater und auch sowas wie patriarchale Strukturen, würde ich eigentlich sagen, gibt's da nicht. Also wir sind alle, also auch jetzt so quotenmäßig, wir sind alle durchmischt von, würde ich wahrscheinlich schon sagen, 50-50 Frauen, Männer, auch der Vorstand und es sind Kinder dabei, es sind Ältere dabei bis ins Rentenalter, also weil wir das ja auch alle in der Freizeit machen, aber ja, manchmal hat man das ja auch so, dass dann teilweise vielleicht mal Stücke ausgewählt werden, wo es dann nur Männerrollen gibt und da wird aber auch schon in den letzten Jahren öfter darauf geachtet von anderen Regisseurinnen, hey, dass wir Stücke machen, wo es halt ungefähr auch gleich, weil ganz am Anfang vor ein paar Jahren war es noch eher so, dass es halt mehr Männer gespielt haben, dadurch, dass viele Stücke auch einfach so geschrieben worden sind für Männer. Ich meine, wenn man mal zurückguckt, es gab auch eine Zeit, wo Frauen ja überhaupt gar nicht im Theater spielen durften. Die durften keine Schauspielerin sein und Frauenrollen wurden dann halt auch von Männern gespielt, von den Jungs, die noch nicht im Stimmbruch waren, weil die dann noch eine hohe Stimme hatten. Und darauf wird dann halt auch jetzt mittlerweile mehr geachtet, dass es halt auch mehr Stücke gibt, wo dann halt gleichmäßig ungefähr besetzt ist. Aber jetzt, also nichts von irgendwelchen von so krassen Machtstrukturen dadurch, dass wir alle irgendwie an einem Strang ziehen.
Hm.
Ja.
Ja, also diese, das sind ja dann bei euch wahrscheinlich auch relativ flache Hierarchien.
Ja.
Ich glaube, dass es generell immer sehr problematisch ist, wenn man ein starkes Hierarchiegefälle hat, weil es dann sehr schnell zu so asymmetrischen Machtverteilungen kommen kann und auf einmal eine Person ganz viel Macht über viele Menschen hat.
Ja. Aber ja, klar, also ich meine, Machtstrukturen, die sind dafür, glaube ich, in so großen Häusern nochmal ganz anders vorhanden. Und da musste ich tatsächlich direkt an was denken, als du mir auch von patriarchalen Strukturen im Kulturbetrieb, dass es so ein bisschen darum geht in dem Stück, als du mir davon erzählt hast, musste ich direkt an ein Seminar denken, was ich in der Uni belegt hatte, in Journalistik. Und da haben wir über Feuilleton gesprochen und eben über Feuilleton-Debatten. Und da ging es um Machtmissbrauch im Theater. Und zwar ging es um den Dirigenten und Generalmusikdirektor Daniel Barenboim. Der ist Generalmusikdirektor und Ehrendirigent an der Oper Unter den Linden in Berlin.
Klingt seriös.
Ja. Ja. Und es hat halt viel vor ein paar Jahren einige Vorwürfe gegen ihn gegeben von MusikerInnen, die unter ihm gespielt haben. Die Rede war davon Wutanfällen, Vorführen einzelner MusikerInnen bei den Proben. Und er habe vor dem Publikum auch sogar mal einer Geigerin einen Blumenstrauß überreichen wollte, zur Seite gestoßen und sowas alles. Und das hat der Spiegel berichtet. Ja, und ja, von der Seite der Oper oder auch von ihm wurde halt alles sehr abgewiesen. Oder auch eben begründet, ja, er sei ja Argentinier, Wut liege nun mal in seiner Natur als argentinischer Mann. Ja, aber halt wirklich, weil der einfach so eine krasse Position dort hat, also der Mann ist jetzt 80, jetzt ist er tatsächlich in Rente, in Anführungszeichen in Rente gegangen, aber der hat ja so eine Macht gehabt, dass sich da halt wirklich keiner im Grunde getraut hat, da wirklich was zu unternehmen. Diese Macht, die er hat, der hatte die Macht über dieses ganze Opernhaus.
Dann atmet das Opernhaus jetzt auf, nehme ich an, wenn er in Rente geht. Also ich glaube, das ist ja in fast schon vielen Branchen so. Ich weiß gar nicht, ob sich das nur auf den Kulturbetrieb beschränkt, aber auch dieses fast schon Klischee vom tobenden Mann, ja, von diesem tobenden Mann in einer Machtposition, der einfach alles runterputzt, was unter ihm ist, der irgendwie da so cholerische Anfälle auf einmal bekommt. Dieses Bild, dass es finde ich, ganz weit verbreitet. Und das kommt ja auch wahrscheinlich nicht von irgendwo, wenn man immer wieder hört, und das gerade aus dem Kulturbetrieb, von Menschen in Machtpositionen, die das stark ausnutzen, die Gewalt, die sie über andere Menschen haben, die dafür eben auch dann nicht zur Rechenschaft gezogen werden, weil es da keine Instanz gibt, die das irgendwie kontrollieren würde. Da haben Frauen oder auch andere Personen, die jetzt so zu Minderheiten zählen würden, wahrscheinlich einfach sehr wenig Agency, also sehr, sehr wenig Chancen, sich da für sich selber stark zu machen.
Ich würde da jetzt auch einfach mal die These aufstellen, dass die meisten in den Machtpositionen in der Kulturbranche einfach Männer sind. Deswegen auch so ein Gefälle und so eine Hierarchie weiterhin bestehen kann und es auch toleriert wird, dass Männer wütend sind. Ich weiß jetzt nicht, ob da auch sexuelle Übergriffe waren. Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe es bei meiner heutigen Recherche auf die Schnell nicht gefunden, sondern es war eben nur die Rede. Aber das kommt natürlich ja auch oft vor. Also ich meine auch nicht nur im Theater, sondern auch gerade im Film. Also das ganze MeToo ist ja auch um den Harvey Weinstein herum, der auch seine Position missbraucht hat und Frauen in Rollen, wenn sie ja was gemacht haben, dafür dann Rollen bekommen haben und sowas. Und dass es halt sowas überhaupt gibt. Also ich habe hier einen Artikel auch gelesen von der Frankfurter Rundschau, was das Kultursystem sogar als absolutistisch bezeichnet. Also da stand zum Beispiel geschrieben, man muss gar keine polemische Absicht haben, wenn man das System zeitgenössischer Ensembletheater, Opernhäuser oder Orchester absolutistisch nennt. Zum einen ist ihre Entstehung eng mit dem Höfischen verbunden, aber vor allem ist der jetzige Erfahrungsstand nun einmal, dass aus Konsens Kultur und auch Künstlerisches entstehen mag, aber nicht diese Art von Kunst, der Menschen mit fast religiöser Ehrfurcht begegnen, die ihnen die Tränen in die Augen treibt und für die sie weit zu reisen und hohe Preise zu zahlen bereit sind. Also das ist ja auch einfach diese, das finde ich, zeigt doch, dass dieses System, das funktioniert ja aber auch so, weil es halt so hoch gelobt wird und halt so diese Hochkultur, Theater und Oper, dass da ist ja nicht nur ein Machtgefälle, was jetzt Arbeitsposition oder Geschlechter angeht, sondern auch ein Klassengefälle, ganz einfach.
Das ist auf jeden Fall auch diese sehr elitäre Position, die Theater ja auch dann einnimmt und wo man dann wahrscheinlich auch, wenn man in der Machtposition am Theater ist, einfach sagen kann, ja, das haben wir schon immer so gemacht und die Zuschauer wollen das so sehen und wir haben hier diesen Anspruch darauf, möglichst elitär rüberzukommen und uns in diesen festgefahrenen Strukturen zu bewegen.
Ja, ich denke, da braucht es auf jeden Fall Druck von, also nicht nur von innen, dadurch, dass ja die ganz oben, die Bosse, die ja einfach zu viel Macht haben, also es bräuchte eigentlich so einen Aufstand von allen PerformerInnen, allen, die unten stehen, die sagen, ich mach das, lass das nicht mit mir machen, aber auch ein Druck von außen, dass das aber andere auch, dass es wirklich die Menschen mitkriegen und sagen, hey, so geht es nicht, so. Also das braucht, glaube ich, einen Druck von beiden Seiten, um diese Machtstrukturen aufzubrechen. Oder was meinst du, was müsste sich noch ändern im Kulturbetrieb?
Ich glaube, generell der Kulturbetrieb müsste sich ziemlich stark ändern, müsste sich öffnen für viele Dinge. Ich habe tatsächlich auch die Performerin von Female Splatter gefragt, was sie denken, inwieweit sich der Kulturbetrieb ändern muss und wie. Vielleicht können wir uns das auch nochmal anhören.
Weniger elitär zu sein. Also ich glaube, das unterstützt massiv diese Machtstrukturen, dass man das Gefühl hat, man ist was ganz Besonderes. Und da jetzt erstmal spreche ich für beide Geschlechter. Und wenn man das nicht hat, diesen Gedanken, man ist was ganz Besonderes und man macht hier ganz wichtige, essentielle Arbeit, das ist ein Aspekt, der das verringern könnte, diese Machtstrukturen, meiner Meinung nach.
Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, die Zugänglichkeit, das fängt ja schon an, wenn junge Menschen aufwachsen und zum Beispiel aus sozial schwächeren Familien kommen, wo soll der Zugang zum Theater oder zur Kunst im Allgemeinen auch herkommen, wenn ich nicht abgeholt werde und da Menschen auf der Bühne stehen, die aussehen wie ich zum Beispiel oder wo ich mich wiedererkenne. Und ich glaube, das passiert mehr zum Beispiel im Film und Fernsehen, einfach weil da die allein das Hingehen ist nicht so der Akt. Und das ist dann so ein Kreis, ne, ein Teufelskreis, der dann heißt, diese Menschen werden auch nicht Schauspiel studieren und diese Menschen werden auch nicht im Theater arbeiten, sodass es dann gar nicht dazu kommt. Und speziell was das Frauen oder was auch immer Frauensternchen-Flinter-Thema betrifft, ist halt, ich glaube, es fehlt an Solidarität und das nicht nur im Kulturbetrieb, sondern grundsätzlich. Ne? Also über soziale Klasse hinweg, über Race hinweg, über alles hinweg zu sagen, wir müssen uns gegenseitig unterstützen und zuhören und solidarisch sein.
Genau. Ja, also da ist ja auf jeden Fall, spiegelt sich ja vieles wieder, was wir jetzt auch schon gesagt haben oder festgestellt haben. Interessanter auch nochmal, was wir in unserer letzten Folge besprochen haben, eben, dass ja auch einfach diese, dadurch, dass dieser Klassenunterschied auch einfach dadurch entsteht, dass es halt so eine Schwelle ist, ins Theater zu gehen, dadurch, dass das Theater sich halt so elitär aufgebaut hat, über Jahrhunderte hinweg, und dass es dann einfach so eine Schwelle ist, da überhaupt hinzugehen. Also ich meine, es ist natürlich auch meistens teuer, aber jetzt zum Beispiel, was ich weiß, hauptsächlich dadurch, dass ich da mal gearbeitet habe oder dass ich in Dortmund studiere, das Theater Dortmund hat jetzt zum Beispiel für Studierende, die in Dortmund studieren, halt kostenlose Tickets und auch für Arbeitslose und für Kinder von Arbeitslosen vergünstigte Tickets und auch nochmal sehr vergünstigte Last-Minute-Tickets und sowas. Aber trotzdem ist da ja eine, also du kriegst es ja gar nicht mit, du weißt es da gar nicht. Dadurch, dass Theater so, Theater so voll Hochkultur und so, da gehst du ja nicht hin. Und dann weißt du auch gar nicht, okay, dann siehst du auch, ja, okay, vielleicht, wenn du dich mal interessierst, was kommt denn dann im Theater? Ja, Goethes Faust, wieder irgendwie ein Othello, wo Blackfacing betrieben wird oder so. Oder keine Ahnung, irgendeine Mozart-Oper. Ja, das ist halt auch alles so überhaupt nicht interessant. Und auch wie die eine Performerin halt gesagt hat, ja auch gar nicht so die, ja, dadurch, dass das Fernsehen einfach einen ganz anderen Zugang dadurch hat, ne, von den Themen und auch von der, ja, mittlerweile auch von der Repräsentation.
Naja, das auf jeden Fall. Und ich meine, auch gerade, wenn wir da von Klassenunterschieden sprechen, also wenn deine Eltern jeden Tag sich irgendwie abarbeiten, vielleicht 2 oder 3 Jobs haben, um dich und deine Geschwister zu finanzieren, dann gehst du als junger Mensch wahrscheinlich auch nicht ins Theater, weil deine Eltern auch nicht ins Theater gehen, weil die keine Zeit dafür haben, weil die arbeiten gehen und danach kaputt sind. Also diese ganze Schwelle ist auf jeden Fall schon da, die wird selber aufgebaut und dann eben auch dieses Bild von Theater als so der Ort, wo reiche, gebildete Menschen hingehen, um sich ein bisschen unterhalten zu lassen. Das ist auf jeden Fall sehr stark vertreten. Ich glaube, das muss man halt erstmal aufbrechen.
Ja.
Zum Beispiel für mich, ich wusste ganz lange gar nicht den Unterschied zwischen Stadttheater und freier Szene, weil ich einfach nicht aus einer Umgebung komme, wo Theater eine große Rolle gespielt hat. Das hat sich erst im Studium so ein bisschen geändert. Für mich war gar nicht klar, dass es in der freien Szene ganz andere Dinge gibt, wie zum Beispiel queeres Theater, das regelmäßig im Depot in Dortmund stattfindet. Oder ja, eben irgendwelche Tanzabende, also Dinge, die irgendwie auch viel näher vielleicht an einem selber dran sind. Ich glaube, da fehlt halt einfach ganz oft die Aufmerksamkeit auch für.
Und ich meine, das finde ich auch schön an freien Theatern, dass es einfach da, das finde ich schon einen größeren, ja, einfach so eine Schwelle schon abbauen kann, denke ich mal. Dadurch, dass es halt wirklich, ja, ich meine, die Tickets sind halt auch meistens ja nicht so teuer und so, ne? Und auch von den Inhalten, die da behandelt werden, dadurch, dass freie Theater frei sind in dem, was sie tun. Das Problem ist dann wieder, das, was die Stadttheater nicht haben, ist die Finanzierung. Weil freie Theater müssen halt sich über halt irgendwelche Förderungen finanzieren. Sie müssen sich sonst tragen von den Ticketpreisen. Es gibt halt niemanden, der denen sagt, ja komm, wir bezahlen dir einfach Betrag X sowieso jedes Jahr, wie es bei den Stadt- und Landestheatern ist, die halt einfach vom Staat finanziert werden. Ja, und dann musst du halt auch so viele Sachen einfach selbst machen, so wie, ja, Leihentheater, wir tragen uns halt auch selber und wir machen alles umsonst, aber ich glaube auch am freien Theater müssen viele arbeiten für weniger, als was sie jetzt vielleicht am Stadttheater bekommen würden. Das ist natürlich auch nochmal ein Schritt, das überhaupt zu machen oder auch einfach das auf Dauer machen zu können, so, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ganz zum Schluss würde ich gerne nochmal ein bisschen auf das Thema weibliche Wut eingehen. Da haben wir ja am Anfang drüber gesprochen und auch wir haben in der Mitte ein bisschen darüber gesprochen mit dem Thema Machtmissbrauch und Beispiel Daniel Barenboim, bei dem es ja auch so gesagt wurde, ja, ist ja normal, dass der wütend Wutausbrüche hat. Das ist ja okay, weil der ist ja ein Argentinier einerseits, aber andererseits ist er auch ein Mann. So, ja, aber bei Frauen wird das da so toleriert oder kommt es überhaupt vor? Wir haben ja auch festgestellt, wir beide haben keine Wutausbrüche, so wirklich große Wutausbrüche oder so. Oder man wurde halt, oder als Kind wurde man halt eher so sozialisiert, ja, du darfst es halt deine Wut nicht so laut zeigen, weil du halt auch, ja, weil man das nicht macht oder beziehungsweise weil ein Mädchen das nicht macht, ne?
Ja, also weibliche Wut ist auf jeden Fall wirklich ein stark tabuisiertes Thema. Ich glaube, also wenn wir uns schon alleine die Darstellung von weiblicher Wut in Medien ansehen, also es gibt zum Beispiel bei Filmen gibt es ein ganzes Genre, das könnte man betiteln mit Ein Mann sieht rot. Und dann da hast du so Filme à la John Wick, wo sein Hund stirbt und er geht auf eine Killing Spree und tötet 50.000 Leute in dem Film. Überleg mal, wie wenig Filme du hast, in denen eine Frau so eine Rolle spielen würde. Obwohl weibliche Wut ja durchaus existiert und es ja Gründe für weibliche Wut geben kann, wird eine wütende Frau oft dann doch eher als hysterisch, überdreht dargestellt. Du hast diese, wenn du wütende weibliche Menschen hast, dann werden sie vielleicht auch entfeminisiert. Also dann werden sie sehr stark als männlich gezeichnet. Und generell geht es, glaube ich, in der Sozialisation von Mädchen sehr oft darum, so Wutgefühle zu unterdrücken. Weil das macht man ja nicht. Man ist ja als Frau schön und lieb und niedlich und nett und hat Blümchen um einen rumschweben, aber wütend sein, das passt nicht in dieses vorgeformte Rollenklischee. Das ist total toxisch für einen selber, weil man selber die Wut so in sich reinschließt und sie nicht rauslassen kann. Aber es ist auch total toxisch für die ganze Umgebung, weil irgendwann diese Wut, die so wabert die ganze Zeit, irgendwann wird die ausbrechen. Und dann kann man es vielleicht nicht mehr kontrollieren. Und gerade über diese weibliche Wut habe ich auch mit den Performerinnen gesprochen. Und dieses Wabern der Wut beschreibt Cordula Hein so.
Ja, und wir haben auch viel darüber gesprochen, dass es ja auch einfach ganz viel Gründe gibt, als Frau wütend zu sein. Ne? Und ich glaube auch, dass ich die manchmal spüre bei anderen Frauen. Aber das ist ja irgendwie dann auch gefährlich, wenn das so wabert. Also wenn du das Gefühl hast, ja, eigentlich ist die total wütend. Das wird aber nicht rauskommen. Und davor habe ich eigentlich, ich kann immer viel besser damit, wenn jemand explodiert und sagt, das ist scheiße. Und aus dem und dem Grund explodiere ich, als wenn ich so rumlaufe und denke so, irgendwas ist da so. Es wabert. Dann kriege ich Angst bei Menschen. So, auch bei Frauen, ne? Und das ist aber oft einfach so, weil das ja, wir arbeiten ja auch immer alle, da musst du durchlässiger werden und will ich ja auch, ne? Also ich will ja auch mich immer gucken, was hat das mit mir zu tun und so, und ich muss mich nicht über alles aufregen, aber zwischendurch ist es auch total gesund, mal abzugehen und zu sagen, hier, und dann geht es mir auch besser und ja, und es gibt einfach viele Gründe und die Frage ist ja wirklich, warum das so wenig passiert, ne? Dass Frauen auch wirklich diese Wut mal rauslassen.
Haben denn die Performerinnen auch in der Performance die Wut rausgelassen?
Auf jeden Fall. Also es wurde ja viel getanzt in der Performance und ich persönlich hatte zumindest das Gefühl, dass dabei auch sehr viel rausgelassen wurde. An vielen Stellen wurde Wut rausgelassen. Ob das jetzt immer auch die richtige Art von Wut rauslassen war, darüber kann man dann zum Beispiel streiten, zum Beispiel in einer Episode, wo Cordula Hein die Rolle einer weiblichen Regisseurin übernommen hat, die ihre Schauspielerin so ein bisschen fertig macht, so ein bisschen runterputzt. Da hatte sie sehr viel Wut, aber das war dann eher auch als Kritik zu sehen über diese Frauen, die sich dann so in patriarchale Strukturen reindenken. Aber da hat man eben auch dieses gesehen, dass diese innere Wut dann einfach irgendwann nach außen bricht und sich dann eben auch ganz, ganz unvorteilhaft gegen andere Frauen wenden kann. Ansonsten würde ich sagen, dass Wut auf jeden Fall für mich wirklich ein zentraler Bestandteil der Performance war und man diese Wut auch immer an vielen Stellen gemerkt hat und auch ein bisschen rausgelassen werden durfte an dem Abend. Über Wut gegenüber anderen Frauen und über weibliche Konkurrenz hat auch Pia Wagner gesprochen.
Es sind so wenige weiblich gelesene Menschen, die so komplett ausrasten vor Wut. Und das ist alles immer sehr drin und das brodelt so drin. Und das macht sich dann, glaube ich, viel auf andere Weise bemerkbar, in Autoaggression oder eben gegeneinander schießen, leider immer noch. Und ich wünsche mir, dass das mehr nach außen explodiert und dass wir das schön kanalisieren können. Und das haben wir, glaube ich, hier in dem Projekt sehr, sehr schön. Also ich habe das Gefühl, ich habe mich richtig schön mit meiner eigenen Wut auseinandersetzen können. Ich kann das auch im Alltag jetzt wunderbar anwenden, wütend zu sein auf Missstände. Und das ist was ganz Starkes für mich, was ganz Positives, Wut.
Ja, und auch Wut verbunden mit so einem Bewusstsein, ganz bewusst aus dieser Ecke herauszutreten, in der man steht, und sich mit einem Selbstverständnis diesen Raum zu nehmen. Wie man den dann füllt, ob der mit Wut gefüllt ist oder mit einem Selbstbewusstsein und mit einem Standing und einer Berechtigung auch, ne, die man sich zuschreibt und von der man sagt, so, die habe ich jetzt hier, ich darf hier sein als Frau. Ich muss gar nicht diesen Eckenplatz einnehmen. Das ist, glaube ich, gerade so ein Schritt, der nicht mit einem schönen Slide und Smooth geht, sondern der ist schon mit einem ordentlichen Spektakel gerade verbunden, so, wenn wir das mit der Wut, also das geht nicht leise gerade.
Ja, sowohl das Erste, was Pia Wagner gesagt hat, als auch das Zweite jetzt, was Birgit Götz gesagt hat, ja, das finde ich auch irgendwie, sehe ich oft auch in Filmen oder in Fernsehen, was man halt immer so regelmäßig konsumiert, dass halt so eine Wut von Frauen einerseits gegen andere Frauen geht, andererseits ist es etwas, was aber auch nicht akzeptiert wird.
Ich glaube, dieses Narrativ gibt es ziemlich häufig, wird auch immer wieder in Filmen und Serien reproduziert. Ja. Ich glaube, das ist auch tatsächlich, ich hab auch schon öfter gelesen von schwarzen Frauen, denen das noch viel häufiger passiert, die noch viel mehr darunter leiden unter diesem Stereotyp der angry black woman oder der wütenden schwarzen Frau, dass schwarzen Frauen da quasi ihre komplette Glaubwürdigkeit abgesprochen wird, sobald sie ihre Stimme erheben oder wütend werden. Ich glaube, da kann dann Rassismus auch nochmal super stark mit reinspielen, aber eben auch, dass es sich dabei um Frauen handelt und bei Männern Wut irgendwie als sowas sehr Normales dargestellt wird. Ich glaube, das ist so ein großes Thema, da können wir bestimmt auch nochmal eine Podcast-Folge drüber machen.
Auf jeden Fall.
Dass es auch so viel zu sagen gibt.
Vielleicht fallen euch auch noch Sachen ein. Bevor wir hier die Folge beenden, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben und bei Instagram folgen. Märchen.der.gerechtigkeit, wenn ich mich nicht irre. Ja, Märchen mit AE geschrieben. Und dann die E-Mail-Adresse ist podcast.märchen.gerechtigkeit@gmail.com. Märchen mit AE. Schreibt uns, gebt uns Feedback, gebt uns Ideen. Aber vorher möchte ich diese Folge nochmal mit noch einem letzten Wort von Performerin Sandra Wickenburg enden. Zur weiblichen Wut oder zur menschlichen Wut.
Was ich toll fände, daran zu arbeiten, Wut rauszulassen, aber nicht auf eine negative Art. Wie es viele Frauen auch von Männern oder von wie Wut sonst so repräsentiert ist, gelernt haben. Sondern dass wir unsere eigenen Kanäle dann finden und sich dann gegebenenfalls alle Menschen dürfen mal wütend sein. Die können sich dann auch entschuldigen zum Beispiel. Sowas fehlt dann auch manchmal. Oder man kann sagen, tut mir leid, das, diese und jene Gründe, und ohne andere klein zu machen.